Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute möchte ich eine neue Predigtreihe beginnen, eine Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Und wie es Fabian schon ganz richtig gesagt hat, folgt das erste Ich-Bin-Wort fast direkt im Anschluss an den Lesungstext, den wir gerade gehört hatten. Der Predigttext steht darum in Johannes 6, die Verse 25 bis 36. Ich bitte euch, jeder, der eine Bibel dabei hat, schlage diese auf, damit er mitlesen kann. Johannes 6, ab Vers 25. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, meine heutige Predigt trägt den Titel Ich bin das Brot des Lebens, von vergänglichen Wünschen und einem rettenden Angebot. Denn in unserem Predigttext stehen zwei verschiedene Speisen in Konkurrenz zueinander. Zum einen sind da die vergänglichen Speisen, die sich Menschen von Jesus wünschen. Und zum anderen bietet Christus uns eine unvergängliche Speise an, die wir eigentlich brauchen, um unser geistliches Leben führen zu können. Und es geht hier überhaupt nicht darum, das möchte ich im Vorhinein sagen, dass es nicht gut ist, zu essen und danach zu trachten, Essen zu kaufen und sich seinen Körper mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das haben wir ja gesehen in dem Lesungstext, wie Jesus daran auch dachte und das auch tat und über 5000 Menschen versorgte mit dem, was sie irdisch brauchten zum Leben. Aber heute geht es um einen ganz anderen Hunger und eine ganz andere Speise. Bei der Erarbeitung der Predigt hat mir das Buch Krieg der Worte von Paul Tripp sehr geholfen. Und ich kann es nur empfehlen zu lesen, es geht nicht nur um den Krieg, den man mit Worten untereinander haben kann, sondern es hilft einem auch sehr persönlich in vielerlei Hinsicht. Ich habe auch einige Anleihen in der Predigt zu diesem Buch aus diesem Buch herausgenommen. Als erstes wollen wir nun uns ansehen, was wir über die vergänglichen Speisen wissen sollten. Und darum heißt mein erster Punkt auch: Erstens das physische Brot, die tödlichen vergänglichen Speisen, die tödliche vergänglichen Speisen. Ich möchte diesen Punkt zunächst an einem Beispiel etwas verdeutlichen. Ein junger Familienvater kam einmal zu mir und führte ein Gespräch mit mir und er berichtete mir, wie verzweifelt er sich fühlt in seinem Glaubensleben. Nennen wir ihn einfach einmal Manuel. Manuel war zutiefst darüber betrübt, dass die geistliche Beziehung, die er zu seiner Frau hatte, seitdem sie verheiratet sind, nicht mehr zugenommen hat, sondern eher abgenommen hat. Er könne nicht mehr mit ihr beten oder Andacht halten. Nur noch seinen Kindern liest er aus einem Kinderandachtsbuch vor, weil sie sonst scheinbar keine Zeit haben, macht er das schnell am Morgen während des Frühstücks, während die Kinder essen. Wenn er die Bibel für sich persönlich aufschlägt, fühlt er sich zwar immer noch in seinem christlichen Glauben bestätigt, aber sobald er die Bibel zuklappt, beginnen in ihm Zweifel zu wachsen und Anfechtung überkommt ihn darüber, ob das, was er gelesen hat, wirklich wahr ist. Ob Gott ihn wirklich liebt, ob es überhaupt Gott wirklich gibt. Und er fühlt sich von den moralischen Forderungen, die die Bibel an uns als Christen stellt, überfordert. Er sieht, er kann das nicht leisten, selbst das, was wir aus Dank zu Gott bringen sollen. Er kann auch nicht mehr erkennen, wo Gott seine Verheißungen in seinem persönlichen Leben erfüllt. Manuel hat zwar schon in jungen Jahren begonnen, unseren himmlischen Vater und König zu folgen, aber nun ist er enttäuscht von Gott. Er ist in seinem Herzen immer unzufriedener gegenüber Gott und mit Gott. Und so hat er sich sein Leben als Nachfolger Jesu nicht vorgestellt. Sein Traum vom Leben und seine Lebenswünsche als Christ sahen anders aus. Liebe Geschwister, wie geht es euch, wenn ihr von Manuels Problemen und Erwartungen hört? Könnt ihr verstehen? Könnt ihr ihn verstehen und seine Probleme nachempfinden? Oder ist euch das vollkommen fremd? Ich persönlich glaube, dass es jedem von uns manchmal so geht wie Manuel. Denn in jedem von uns steckt ein bisschen von dem Geist Manuels, von den Zweifeln und von seinen Wünschen. Auch ich habe mich besonders in meiner Jugend so manches Mal gefragt, warum Gott mich nicht einfach aus dem Sog der Sünde herausreißt. Und ich denke, so geht es vielen von uns manchmal. Wir wissen, dass wir als Christen neue Menschen sind, aber in unsere Wirklichkeit, in unserem Alltag, sie fühlt sich komplett anders an. Kennt ihr das? Aber, Geschwister, diese Realität ist vollkommen normal. Und das habe ich auch Manuel gesagt. Denn als Christen stehen wir nun mal in einem andauernden geistlichen Kampf. Und darum schrieb Paulus auch im Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 11 bis 12, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Aber wir suchen gelegentlich die falsche Zurüstung für diesen Kampf. Und wir erwarten dann auch falsche Dinge vom Leben und damit eigentlich von Gott. Und wir wünschen uns doch alle, dass Gott alles so in unserem Leben fügt, dass es uns immer gut geht. Wir immer genügend Arbeit und Geld und Freunde und Freiheit und Urlaub und Gesundheit haben. Oder dass wir einen lieben und sanftmütigen und geistlich interessierten Ehepartner haben. Oder dass wir auch gehorsame Kinder haben. Und dass wir am besten in einer super Gemeinde leben, in der wir einen alles könnenden Pastor haben und so liebe Glaubensgeschwister, die in allem so denken wie ich. Egal, was es nun genau ist, aber wir alle fordern in unseren Herzen von Gott manchmal Dinge, dass er unsere Wünsche und unsere Träume erfüllen möge. Und darum ging es eben auch den Menschen hier in unserem Predigttext, die Jesus nachgefolgt sind, die ihn sogar gesucht haben, über den See hinaus. Weit über 5000 Menschen haben das Wunder, oder wie Johannes es lieber bezeichnet, das Zeichen der Brotvermehrung erlebt. Am Anfang von Kapitel 6 steht das. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück, auf das, warum es Zeichen heißt. Sie waren also von den Zeichen, die Jesus wirkte, so fasziniert, dass sie Jesus zu ihrem König machen wollten. Aber Jesus zog sich vor ihnen zurück, denn so wollte er ihre Wünsche nicht erfüllen. Und dennoch suchten sie Jesus und verfolgten ihn regelrecht, um noch mehr Wunder zu sehen. Vers 22 bis Vers 25. Das klingt ja erstmal ganz gut. Sie folgten Jesus nach, oder? Als sie mit ihren Boten dann in Kapernaum ankamen, waren sie darüber erstaunt, wie Jesus ohne Boot, ohne dass sie ein anderes Boot sahen, dorthin gekommen war. Daher fragten sie ihn nun, wie er dieses Wunder schon wieder geschafft hat, zustande bekommen hat, in Vers 25. Aber Jesus durchschaut sofort, worum es der Menschenmenge eigentlich geht. Er deckt sofort ihr Herzensproblem auf, das sich in der Frage der Menschen befindet. Und jetzt komme ich noch einmal darauf zurück, weshalb Johannes nie von Wundern spricht, sondern immer nur von Zeichen. Er tut es deswegen, weil er weiß, dass die Wunder eigentlich nur wie Zeichen, wie ein Wegweiser am Straßenrand auf das Eigentliche hinweisen. Ein Wegweiser, auf dem Hannover steht, ist nicht an sich die Stadt Hannover, sondern er weist uns zeichenhaft in die Richtung der Stadt, wo sie liegt. Und so ist es mit den Wundern, die Jesus als Zeichen auf sich selbst hin tat. Und deswegen spricht Johannes hier immer in seinem Evangelium von Zeichen, die Jesus tat. Nun könnt ihr euch wohl schon denken, was das Problem der Menschenmenge war, oder? Jesus weiß in Vers 25, dass es ihnen weniger darum ging, um ihn ging, den diese Wunderzeichen als Sohn Gottes auszeichneten, als um die Zeichen an sich. Und das ist natürlich auch bei den Christen und bei uns heute ein Problem, wenn wir uns mehr dafür interessieren, was wir von Gott bekommen, als uns über Gott als den Geber der Gaben zu freuen. Aber es gibt da noch ein Problem, worauf Jesus uns heute Morgen hier im Predigttext hinweisen möchte. Denn die Menschenmenge stellte sich unter dem Messias, einen ganz bestimmten Typ Messias, vor. Sie wollten einen Messias, der als starker König auftritt und am besten die Römer so bald als möglich aus dem Land vertreibt. Und dann als König herrscht, so wie sie sich es in ihren Träumen ausgemalt haben. Und daher sagt Jesus ihnen in Vers 26 zunächst: Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Sie wollten wieder auf diese Art und Weise gesättigt werden, wie sie es auf ihre irdische Art und Weise bei dem Wunderzeichen der Brotvermehrung erlebt haben. Und daran halten sie fest, obwohl unser Herr sie mehrfach auf die eigentliche und viel bessere Nahrung hinweist. Darum sagt er in Vers 27, wirkt nicht für diese Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Aber sie wollten und sie konnten Jesus anscheinend nicht verstehen. Und darum geht es nun zwischen ihnen und Jesus immer hin und her. Und durch ihre Fragen wird aber nur deutlich, dass sie an ihren Vorstellungen und an ihren Wünschen und Träumen festhalten, die Gott bzw. Jesus für sie nun vollbringen soll. Es geht ihnen also nicht um Jesus als den Sohn Gottes und wie er den Willen Gottes erfüllen will, sondern sie drehen sich um sich selbst und ihre Wünsche. Und daher fragen sie sofort, was können wir tun? In Vers 28. Und was tust du, damit wir sehen und glauben? Vers 30. Und damit bleiben sie letztlich bei den irdischen, physischen Gaben und Speisen stehen. Das reicht ihnen. Das zeigt sich auch an ihrem Verständnis über das Manna. Sie verdrehen die eigentliche Aussage des Buches Exodus und meinen, Mose hätte damals in der Wüste aus dem irdischen Himmel regnen lassen, damit das Volk keine Not leiden muss und physisch gesehen satt wurde. Und außerdem meinen sie, dass Jesus noch mehr leisten müsste als Mose, wenn er denn der Messias sei. Und Jesus reagiert auf ihre Bitten und Fragen jedoch ganz anders, als sie es gerne hätten. Er freut sich nicht über ihren Wunsch, ihn zum König zu machen. Er ermutigt sie nicht in ihrem Denken, sondern er weist sie zurecht und macht ihnen deutlich, dass sie seine Botschaft bisher eigentlich überhaupt nicht verstanden haben. Sie folgten ihm nur, um ihre eigenen Ziele und Wünsche erfüllt zu bekommen, für die ihr physischer Hunger nach diesem irdischen Brot symbolisch steht. Sie waren zwar total begeistert von Jesus, aber sie folgten ihm aus den falschen Gründen. Und in dieser Gefahr stehen Christen zu allen Zeiten. Wir müssen uns hinterfragen lassen, ob wir Jesus nur folgen, um ihn zu bitten, damit er uns wie ein Wunschautomat all unsere Träume erfüllt und unsere irdischen Sehnsüchte stillt. Denn darum geht es ja in unserer Welt. Ständig werden wir von allen Seiten, überall in der Öffentlichkeit, durch die Werbung und auch zu Hause darauf hingewiesen, dass wir scheinbar dies und jenes unbedingt brauchen. So werden wir die ganze Zeit von unserer Umwelt darauf geprägt, uns ganz viele Dinge zu wünschen. Und so kann es auch sein, dass wir wollen einen Luxusurlaub. Wir wollen die neuesten technischen Fernseher und Handys und Computergeräte. Wir wollen Sicherheit für unser Leben, Versicherungen. Wir wollen einen super tollen Job und schicke neue Klamotten. Und das kann auch uns Christen passieren, dass wir uns Dinge wünschen, die Gott uns bitte schön erfüllen soll, die Dinge so leitet, dass wir uns das leisten können, dass es uns gut geht. Aber damit fallen wir eigentlich auf die Lüge des Teufels herein. Und darum möchte ich euch nun 4 Lügen darlegen, mit denen der Teufel versucht, uns durch die Verführung der Welt im Glauben zu beeinflussen. Wir sind nicht frei von diesen Verführungen. Die erste Lüge ist, wenn man meint, dass erstens physisches Brot, ewigen Bestand haben. Aber Johannes selbst schrieb später im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 17, die Welt vergeht und ihre Lust. Nichts hat ewig Bestand. Und deshalb sagt uns unser Herr so eindringlich, dass wir uns Beutel, also Taschen machen sollten, die nicht veralten. Einen Schatz, der nicht vergeht. Im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Lukas 12, 33. So, und die zweite Lüge ist, dass physisches Brot das einzige Brot sei. Dass Nicht-Christen so denken, ist uns wahrscheinlich allen klar. Sie nehmen nicht an, dass es noch etwas anderes gibt als die scheinbar sichtbare Welt um uns herum. Aber auch wir Christen neigen dazu, die Schöpfung zu vergöttern also geschaffene Dinge, an die Stelle Gottes zu stellen. Und das passiert eben dann, wenn man in irgendeinem Bereich des Lebens nicht mehr danach fragt, wie ich in diesem Lebensbereich zur Ehre Gottes leben kann. Wenn man also sein Vertrauen nicht mehr oder wenn man sein Vertrauen mehr auf irdische Sicherheiten wie Arbeit, Geld, Familie oder sein Hab und Gut setzt, als auf den Segen Gottes. Besonders der Umgang mit Geld ist auch für uns Christen eine Herausforderung. Daher hat Jesus im Lukas-Evangelium auch kein anderes Problem von uns Christen und Menschen so oft wiederholt wie unseren falschen Umgang mit Geld. Und dass wir als Christen, auf das wir als Christen oft mehr vertrauen als auf das Sorgen unseres himmlischen Vaters. Wir haben das in der Predigtreihe über das Lukas-Evangelium von Ludwig gehört, immer wieder. Und darum sagt Jesus zu uns auch in Matthäus 6, 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles, also das übrige alles, zufallen und hinzugefügt werden. Die dritte Lüge ist, dass drittens menschlicher Erfolg hauptsächlich durch die Menge an physischem Brot definiert wird, die man besitzt. Also der menschliche Erfolg hauptsächlich durch die Menge an physischem Brot definiert wird. Jesus warnt uns vor diesem Verhalten, indem er zu uns sagt, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Lukas 12, Vers 15. Und wer von uns hat nicht auch schon einmal einen Reichen irgendwie beneidet? Oder hat noch nie davon geträumt, einmal im Lotto zu gewinnen? Oder eingeladen zu sein von Günther Jauch bei Wer wird Millionär? Und eine Million zu gewinnen. Durch das, was man selbst schafft, indem man alle Fragen beantwortet. Eine Show, die seit knapp 20 Jahren super erfolgreich im Fernsehen läuft. Wie kommt das? Wo wir Menschen doch eigentlich so schnell von Wiederholungen gelangweilt werden. Besonders nach so vielen Jahren. Und ich denke, es ist, weil der Wunsch nach Sicherheit und finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit tief in uns Menschen verwurzelt ist. Aber damit sagen wir eigentlich Gott gegenüber, dass wir auch unabhängig von ihm und seiner Lebensführung und seinem Segen sein möchten. Manchmal versteckt sich dieser Wunsch auch in einem frommen Kleid. Und ich muss hier auch zugeben, dass dieses Wort auch auf mich zutrifft. Denn natürlich habe ich mir auch schon einmal den Gedanken ausgemalt, wie das wäre, einen millionenschweren Lottogewinn zu bekommen. In meiner Vorstellung würde ich dann natürlich ganz viel Geld an christliche Zwecke spenden, in der Gemeinde, für christliche Werke. Aber natürlich würde ich auch etwas für mich zurückbehalten, einbehalten, damit ich dann unabhängig von dem Gehalt einer Gemeinde für den Herrn arbeiten kann. Das klingt eigentlich erstmal vernünftig und fromm, oder? Und so zu handeln ist auch an sich nicht falsch, wenn man einen Lottogewinn bekommt. Aber mit einem solchen Wunsch im Herzen gewinnen zu wollen, das ist das, wo wir zeigen, dass ich auch Gott gern gegenüber unabhängig sein möchte von seinem Segen für mein Leben. Und das ist falsch. Mit solchen Gedanken beweisen wir nur, dass wir Gott und seinen Verheißungen für unser Leben nicht hundertprozentig vertrauen. Der uns doch durch seinen Sohn in Matthäus 6, Vers 26 gesagt hat, seht, wie die Vögel des Himmels Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in ihre Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja, das bist du. Das bist du, wenn du ein Kind Gottes bist. Dann wacht Gott mit seinem liebenden, väterlichen Blick über unser Leben, über deins und meins. Und er will uns alles geben, was wir brauchen, wirklich brauchen, nicht alles, was wir möchten, wenn es Zeit dafür ist. Und das heißt eben nicht, dass wir es dann bekommen, wann wir es gerne hätten und was wir uns wünschen, sondern nur das, was wir nach seinem Ratschluss zu seiner Zeit brauchen. Und das fällt uns manchmal sehr schwer. Und dieses Misstrauen auf Gottes Hilfe und seinen Segen, das liegt darin begründet in unseren Herzen. Ja, dass wir menschlichen Erfolg, weil wir menschlichen Erfolg anders definieren, als Gott es tut. Wir meinen oft, die Menge an weltlichen Gütern definiert und entscheidet, ob du in der Welt erfolgreich bist, ob du ein erfolgreiches Leben hast. Aber unser Herr definiert Erfolg auf eine ganz andere Weise, indem er nämlich zwei Normen nennt. Zum einen sollen wir Gott lieben und zum anderen unseren Nächsten wie uns selbst. Wer so lebt, der ist in den Augen Gottes reich und erfolgreich, selbst wenn er nur ganz wenig Geld besitzt. Und die letzte Lüge, viertens, ist, dass man meint, dass Leben nur im physischen Brot liegt. Das ist die Lüge aller Lügen. Warum? Wer so denkt, glaubt, dass es Leben und Wachstum außerhalb, getrennt von Gott, gäbe. Wo doch Gott der Schöpfer der ganzen Welt und der Geber des Lebens ist. Es ist eine Lüge, die der Teufel bereits im Garten Eden erfolgreich in die Herzen der ersten Menschen gestreut hat. Und die kannten Gott von Angesicht zu Angesicht. Aber auch sie fielen auf diese erste Lüge herein, weil es einfach zu verführerisch scheint, unabhängig von Gott leben, selbstbestimmt leben zu können. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich davon sprach, dass das physische Brot in der Überschrift des ersten Punktes, nachdem man sich fälschlicherweise eben auch als Christ sehnen kann, so gefährlich ist. Man kann mit physischem Brot keinen geistlichen Hunger stillen, sondern nur den Bauch voll machen. Denn physisches Brot und alle Dinge, für die dieses Brot steht, erfüllen uns nur scheinbar mit Leben. Aber wenn sie zu mehr werden als dem, was wir für unser irdisches Leben brauchen, um unserem Körper Kraft zu geben, wenn es zu mehr wird, sodass wir in Wahrheit an sie glauben, mehr als an Gott, dann führen sie zum Tod. Deswegen sind diese vergänglichen Speisen gefährlich und tödlich am Ende. Und sie sind deshalb so tödlich, weil sie uns weg von Gott führen und unser geistliches Leben abtöten, Stück für Stück. Und es gab leider einen Jünger, der auf diese Lügen hereingefallen ist, und das war Judas. Er tauschte Christus gegen 30 Silberlinge ein. Was für eine tragische Geschichte. Und jetzt komme ich noch einmal zurück zum Anfang meiner Predigt und den Zweifel und den Zweifeln und scheinbar unbeantworteten Wünschen von Manuel. Es kann eben auch Christen passieren, dass sie Gottes Verheißungen in ihrem Leben missverstehen und daraufhin von Gott etwas Falsches erwarten. Gott wirkt eben manchmal ganz anders, als wir es erwarten und hoffen. Und doch müssen wir daran festhalten, dass uns unser himmlischer Vater mit allem versorgen wird, was wir tatsächlich brauchen. und dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, auch wenn das manchmal durch geistlichen Kampf oder Sorgen und Krankheit hindurch geschieht. Gott ist dennoch gut. Das müssen wir festhalten. Aber Gott sei Dank, es gibt für alle Menschen eine wirklich lebensspendende Nahrungsalternative, nämlich das lebendige Brot. Dieser einzigen und wahren geistlichen Nahrung müssen wir uns immer wieder bewusst werden, gerade damit wir im Kampf und Leid gewappnet sind. Und darum soll es nun in meinem zweiten und keine Angst wesentlich kürzeren Punkt gehen. Zweitens, das ewige Brot, die errettende und unvergängliche Speise. Es ist, denke ich, klar, wen ich hier meine. Jesus Christus sagt es uns im Predigttext ja selber. In Vers 30 macht er zunächst erst einmal deutlich, dass Gott der Geber des wahren Brotes ist und nicht Mose oder sonst irgendein Mensch. Und Gott gibt das wahre Brot nicht aus dem blauen Himmel über uns, sondern aus seinem unsichtbaren himmlischen Reich. Deswegen nennt er es auch wahres Brot, weil es nicht um das irdische Brot geht. Aber die Menschenmenge versteht Jesus immer noch nicht und hat wohl nur irgendein Wunderbrot vor Augen, das so richtig satt macht. Aber Jesus weiß, dass man von dem Brot, was sie wollen, am Ende nur noch mehr Hunger bekommt. Denn all die irdischen Dinge, nach denen wir uns sehnen, weil wir glauben, dass wir durch sie unsere geistlichen Sehnsüchte gestillt bekommen, sie können unsere wahren geistlichen Sehnsüchte, die Gott uns ins Herz gegeben hat, nicht wirklich stillen, weil sie von Gott nicht dafür gemacht wurden, um unseren geistlichen Hunger zu stillen. Wer das dennoch versucht, der ist wie der Geist Kaspar in dem Trickfilm. Der versucht, menschliche Nahrung in sich reinzuschaufeln, aber dabei fällt das ganze Essen nur durch seinen geistlichen Geistkörper hindurch. Er kann es nicht aufnehmen. Und egal wie viel er essen würde, er würde nie satt werden. So geht es jedem Menschen, der nicht das lebendige und das ewige Brot zu sich nimmt, welches nicht physischer, sondern geistlicher Natur ist. Denn Jesus sagt in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Gott hat uns in seiner Liebe zu uns seinen Sohn geschickt, damit dieser für uns zu diesem lebendigen Brot wird. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt Jesus aufessen sollen im Abendmahl oder dass wir Jesus im Abendmahl irgendwie aufnehmen könnten ohne Glauben, einfach indem wir formell am Abendmahl teilnehmen. Wer das denkt, der ist leider auf dem Holzweg. Unser Herr selbst erklärt uns, wie wir ihn in uns aufnehmen können. Das Bild vom Essen des lebendigen Brotes steht für unseren Glauben an Christus. Wenn wir uns im Glauben von Christus ernähren, dann werden wir wahres Leben haben, ewiges Leben empfangen und dann auch wirklich satt werden. Und das heißt, zufrieden werden. Er ist das Brot und er ist das Leben. Ohne ihn sind Menschen geistlich tot, auch wenn sie körperlich noch richtig fit und am Leben sind. Und Paul Tripp, der sagt in seinem Buch, das ist eine sehr gute Stelle, die möchte ich dazu passend einmal vorlesen. Es ist so einfach, der Lüge auf dem Leim zu gehen, dass man Leben auch in menschlicher Annahme, Gütern und gesellschaftlicher Stellung finden könnte. Es ist so einfach, sich sein Leben von Träumen, von einer erfolgreichen Karriere regieren zu lassen. Es ist so einfach zu glauben, dass nichts beglückender sei als romantische Liebe. Es ist so einfach, sich dem Streben nach den Götzenbildern der westlichen Kultur hinzugeben. Ein großes Haus im Grünen, ein Luxusauto, großzügige Urlaube und so weiter. Wenn wir das tun, hören wir auf, uns von Christus zu nähren. Unser geistliches Leben beginnt zu leiden. Wir beten weniger und wenn wir beten, dann tun wir dies selbstbezogener. Wir stellen fest, dass unser Wochenprogramm nicht viel Zeit für die Gemeinde übrig lässt. Und wir verbringen mehr Zeit mit unseren Kollegen in der Arbeit oder sonst wem, als mit unseren Brüdern und Schwestern im Leib Christi. Wir ernähren uns praktisch vom Brot der Welt und nicht von Christus. Geschwister, unser ganzes Leben wird davon bestimmt, nach welchem Brot wir streben. Wir dürfen uns nicht von den Lügen des Teufels täuschen lassen, denn es geht um unser Leben und um unser ewiges Leben. Und daher sollten wir unsere Wünsche im Leben stets hinterfragen, mit Blick auf Gott. Wenn wir zum Beispiel unzufrieden sind mit unserer alltäglichen Gegenwart, dann sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, was für einen Schatz wir bereits im Himmel haben bei Gott, in Christus, den er für uns erworben hat. Und dieser Schatz, er gehört uns auch durch den Glauben an Christus, dass er das für uns getan hat. Und noch etwas zum Schluss. Wenn wir etwas von den irdischen Dingen in unserem Leben verlieren sollten, durch Betrug, Raub, Missgunst anderer, das eigene Missgeschick, oder wenn wir einen geliebten Menschen verlieren durch Krankheit und Tod, dann sollten wir danach fragen, wozu dies geschehen ist und was Gott uns damit vielleicht in unserem Leben lehren möchte. Er will uns durch Leid nicht immer demütigen, sondern manchmal uns stärken und unseren Glauben stärken an ihn. Sich verherrlichen durch unseren Glauben. Denn Gott ist gewillt, solche Dinge in unserem Leben aufs Spiel zu setzen, solche irdischen Dinge, um uns etwas Größeres, etwas Vollkommeneres, etwas Tieferes in uns hervorzubringen, nämlich aufrichtigen Glauben. Das ist es, was Gott mit den Erfahrungen beabsichtigt, bei denen wir uns fragen, ob er uns wirklich liebt oder ob er wirklich unsere Gebete erhört. Erfahrungen, die uns neidisch auf andere Christen oder sogar auf Nichtchristen werden lassen. Gott handelt so in unserem Leben, weil er mit uns noch nicht fertig ist. Und anstatt uns selbst zu bedauern oder zu schimpfen und Gott gegenüber undankbar zu werden, sollten wir in allen Lebenslagen Gott gegenüber ihn in Anbetung preisen. Das ist unser Auftrag, egal wie es uns geht. Wir sollten in allen schwierigen Lebenslagen mit Anbetung reagieren. Möge unser barmherziger Vater sein Ziel auch in unserem Leben zur Vollendung bringen. Auch wenn wir seinen Ratschluss nicht immer nachvollziehen können. Mögen wir nach dem unvergänglichen Brot streben in Christus und uns täglich neu von ihm in seinem Wort stärken lassen. Und mögen wir immer wieder neu das Wirken Gottes in unserem Leben erkennen und danach suchen, indem wir im Glauben, in der Erkenntnis über Christus wachsen. So können wir im Glauben wachsen, indem wir in der Erkenntnis wachsen. Und wir uns daran erinnern, dass er uns, Gott uns in Christus bereits die Erlösung unserer Seelen geschenkt hat. Und der Friede Gottes, der all unsere Vernunft übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.